So, jetzt geht's los hier mit dem Intro. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Max und Motus, beziehungsweise, boah, siehst du, ich bin krank, ey, das wird nichts heute.
Erstmal das Intro versprochen, super.
Richtig verkackt, ich glaube, ich muss das mal aufnehmen lassen, professionell. Ja, nochmal, ich probiere es nochmal, für die Zuschauer und Zuschauerinnen, Zuhörer und Zuhörerinnen. Willkommen bei einer neuen Folge von Motus und Wurfs, euer Podcast für Fachthemen aus der Functional Fitness Crossfit-Szene. Für euch hier an den Max heute wieder, Coach und Gründer von Motus, Max Keller auf der einen Seite. Und ich bin also Head Coach bei den Wolves Athletes und Mitowner hier bei, jetzt mittlerweile umbenannt, Wolves Athletics.
Cool. Ich glaube, wir sind beide ein bisschen krankheitstechnisch angeschlagen. Ich hoffe, wir bekommen trotzdem einen schönen Podcast auf die Reihe. Ich hoffe, wir versprechen uns nicht zu oft. Das haben wir jetzt einmal durch. Und jetzt gehen wir in unser erstes Thema, in unser großes Thema für heute. Kategorie ist die richtige für dich. Scaled Intermediate RX. Wir versuchen, Definitionen zu finden, wie man das steuern könnte, sodass du und auch der Wettkampfteilnehmer Klarheit bekommt, der Wettkampfveranstalter Klarheit bekommt, wie solche Kategorien kategorisiert werden können.
Ja, sehr schön.
Warum denken wir, sollten wir über dieses Thema sprechen? Was war unsere Intention dabei?
Ich glaube, hast du schon mal ein Gespräch geführt? Ich antworte mit einer Frage zurück. Ja. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber einfach nur, weil es meine eigene Erfahrung auch widerspiegelt, in dem, was ich jedes Mal, und das ist wirklich, normalerweise pauschalisieren wir sehr ungerne und generalisieren, aber in diesem Fall habe ich es noch nie anders erlebt, dass ein Chaos an Diskurs ausbricht. Wenn du zwei Personen am Tisch hast, die entweder Athleten oder Athletinnen sind, Coach oder Coachin oder Veranstalter, Veranstalterin, du findest keinen gemeinsamen Konsens.
Ja.
Und immer wenn ich, und ich bin der festen Überzeugung, überall, wo es keinen klaren gemeinsamen Konsens gibt, darf es Diskurs. Und dann müssen wir halt, weil wir eben in dieser Bubble unterwegs sind und Teil dieses Sports sind, darüber sprechen. Wir werden niemals eine klare Linie schaffen können. Das ist leider keine Mathematik, wo wir ganz klar sagen können, 4 plus 4 ist 9.
Ja.
Mal gucken, wer zugehört hat. Nee, aber, und es ist auch nicht die Relativitätstheorie von Einstein, so, ne, oder was weiß ich. Aber es ist halt schon sehr, sehr gut abgrenzbarer. Und man könnte sich in einem Rahmen bewegen, wo wir Grauzonen aufmachen und uns am Ende, glaube ich, das wäre vielleicht die Utopie, auch darauf vereinigen, dass der Konsens besteht, dass wir uns alle von den Grauzonen fernhalten, damit wir eben keine Verwirrung erzeugen.
Weißt du, was für mich das Wichtigste ist, warum ich das Thema cool und wichtig finde? Fairness. Ich finde, nur wenn wir klare Kategorien haben, steht mehr Fairness. Und ich glaube, wir sehen das jedes Jahr bei den großen deutschen Wettkämpfen wie Battle of Beach und German Throwdown als gute Beispiele, dass sich RX-Athleten in die Intermediate Division einschreiben, dort gewinnen zu können, um sich sicher zu qualifizieren. Und meiner Meinung nach ist das eine der unfairsten Dinge, die du machen kannst. Ich finde das richtig, richtig ungerecht jedem gegenüber, der wirklich in diese Intermediate-Kategorie gehört, weil der natürlich dann keine Chance hat zu gewinnen oder gar teilzunehmen, der damit die Lust am Sport verliert, der damit die Motivation verliert, damit den Zugang zu Competitions verliert und es alles sehr viel schwerer wird. Dementsprechend bin ich hier ein großer Verfechter. Wir brauchen eine klare Richtlinie, wir brauchen ein System, welches anwendbar ist, so, dass man konkret weiß, das ist ein RX-Athlet, das ist ein Intermediate-Athlet, das ist ein Scaled-Athlet. Und ja, du hast recht, es wird definitiv Grauzonen geben. Aber am Schluss müssen wir einen fairen Weg finden, sodass jeder Athlet wirklich in der Lage ist, Wettkämpfe machen zu dürfen. Und dass er nicht ausgeschlossen wird, nur weil er sich für die richtige Kategorie anmeldet und der andere sich für eine Kategorie drunter anmeldet, obwohl er eigentlich da oben
ist. Ich glaube, was nochmal wichtig ist, ich glaube, du hast es Anfang schon gesagt, sorry, wenn es jetzt bei mir untergegangen ist, Max. Du hattest genannt Scaled, du hast Intermediate genannt und du hast auch RX genannt.
Ja.
Da fehlt jetzt noch, und wir haben es gar nicht spezifisch vorgehoben, da fehlt aber noch so die Elite-Kategorie. Wir sprechen auch nochmal über die, glaube ich. Das Ding ist, wenn wir prozentual gucken, in welchen relativen Verhältnissen spielen sich eigentlich die Partizipationen ab in den einzelnen Kategorien, können wir ja aber auch davon ausgehen, dass es wie eine Pyramide aufgebaut ist, dass ganz, ganz oben die Elite sich auf der Spitze sogar dieser Pyramide bewegt, dann drunter RX, dann Intermediate und dann halt ganz, ganz unten das breite Spektrum eigentlich dieses Scaled-Feld abbildet.
Ja. Ich finde tatsächlich, dass es diese Elite-Kategorie so offiziell ja meistens gar nicht gibt. Und dass die eben nochmal so krass verschwimmt, deswegen habe ich die jetzt bewusst gar nicht genommen, sondern ich bin so in diesem, ich sage jetzt mal, CrossFit-Klassiker geblieben mit Scaled, Intermediate und RX und eben bewusst nicht in die Elite-Kategorie gegangen. Weil ich bin zum Beispiel der Meinung, Kategorie ist höchstens Semifinals und Games. Ich bin nicht der Meinung, ich bin selbst der Meinung, ein German Throwdown wirbt ja auch mit der RX-Kategorie und nennt es nicht Elite. Ein Battle the Beach wirbt mit einer RX-Kategorie und nennt es nicht Elite. Finde ich, wenn wir einfach bei diesen drei großen Parts bleiben, sind wir erstmal auf der sicheren Seite. Und wenn wir dort eine Definition finden, glaube ich, haben wir schon mal einen sehr, sehr guten Punkt gefunden.
Ich bin gerade so ein bisschen auf dem Weg in die Recherche hinein. Ich challenge dich jetzt nämlich.
Sehr gerne.
Ich war der Meinung, dass auch der German Throwdown das tatsächlich Elite nennt, oder?
Okay, ich weiß es nicht. Es war jetzt so Gedankenprotokoll.
Ja.
Mal gucken.
Ich gucke gerade mal. Circle 21. Jetzt hier mal kurz. Das ist die App, in der Sie das nutzen. Ja. Leaderboard. Wir gucken mal, wie Sie das genannt haben. Selber. Ach, Elite tatsächlich, Marc. Okay. Elite Team, Elite Male, Elite Female.
Okay. So.
Und es gibt keine RX.
Okay, und dann gibt es direkt Intermediate. Also ist Elite hier sozusagen RX. Man hätte es auch RX nennen können.
Genau. Und das ist, ich glaube, das hat mittlerweile so ein bisschen, man versucht wirklich präsenterweise, aber auch aus Marketingzwecken, versucht man diese Leistungsfähigkeit hervorzuheben und zu sagen, wobei ich eine Person außerhalb unseres Sports hat mich darauf angesprochen und hat gesagt, hey, was ist denn diese Elite-Division? Ja. Das klingt so abgehoben.
Voll, verstehe ich. Sehe ich auch so.
Voll so, es klingt so abwertend gegenüber Elite. Was wie elitär so, ne? Weil, wir müssen immer überlegen, auch wenn es in der Tat so ist, der Aufstieg in die Elite, sozialgesellschaftlich, hat ja immer auch eine gewisse Grundvoraussetzung, mit der die man mitbringt. Also Privilegien, die ich mitbringe, Möglichkeiten. Das ist auch in dem Sport so, da kann ich jeder hin, aber irgendwie. Auch Sport ist was Soziales, Sport ist was Gemeinnütziges eigentlich. Sport
und was Inklusives, nicht was Exklusives. Ja.
Genau. Und damit, und dann zu hervorzuheben, dass das ja doch was Exklusives ist, ist schon wieder so ein bisschen der Diskurs, der da stattfindet. Wollen wir mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ich habe jetzt die Zuschauer und Zuschauerinnen ganz bewusst ausgelassen, aber falls ihr uns zuguckt, gebt uns einen Kommentar, was auch immer ihr möchtet, gebt uns ein Like. Wollen wir die einzelnen Kategorien mal versuchen, so ein bisschen zu diskutieren? Ja, für uns, ja. Einfach mal drüber sprechen.
Fangen wir doch hinten an mit Scaled. Da sind wir uns ja schon mal ganz sicher, dass es diese Kategorie gibt. Da brauchen wir nicht mehr über die Existenz sprechen.
Ja.
Was definiert die Scaled-Kategorie? Wenn wir erstmal so gucken, meiner Meinung nach gibt es sehr wenige Wettkämpfe, die wirklich eine Scaled-Kategorie anbieten.
Ja.
Mir fällt jetzt eigentlich nur so der Deutschland-Showdown ein, der so typische Scaled-Kategorie anbietet, so ein paar lokale Wettkämpfe. Aber lass uns trotzdem mal mit der Scaled-Kategorie starten. Was denkst
Definitiv.
Du?
Definitiv. Darf ich dir kurz eine Gegenfrage dazu stellen, damit wir das kurz besprechen? Das ist eher so ein bisschen, ich challenge dich jetzt. Und zwar wieder, du hast gesagt, lass uns mal hinten anfangen. Ich betreibe oft Wortklauberei. Ne? Ja. Ich lege vieles auf die Waagschale, aber ich würde gerne deinen Hintergrund anhören. Wie bist du zu dieser Wortfindung bzw. zu dieser Einordnung gekommen, dass es was ist, was hinten stattfindet?
Ja, die typische hierarchische Steuerung, die damals CrossFit innerhalb von Workouts beschrieben hat. Scaled RX. RX ist das Workout, wie es geschrieben ist. Oben geschrieben, scaled die Abänderung dieses Workouts deshalb hinten angestellt. Okay. So jetzt meine Gedankenspirale hier in
Verstehe. Dem Ganzen. Verstehe. Ja, ist gut, dass wir einfach das benennen, weil es ist keine Abwertung in dem Sinne. Das höre ich
das bei dir auch raus. Genauso wie es Platz 3, 2, 1 ist Bronze, Silber, Gold, da ist auch, wir fangen von hinten an mit Bronze. Ist auch keine Abwertung, ist aber einfach der dritte Platz.
Genau. Bist du auch der Meinung, dass der zweite Platz der erste Verlierer ist?
Das kommt drauf an, das kommt komplett drauf an. Also, wenn du einfach 1000 Fehler bei einem Wettkampf gemacht hast, dann kann es sein, dass du beim zweiten Platz verloren hast und nicht gewonnen. Wenn du keine Fehler gemacht hast und alles für dich perfekt executed hast und dein Effort geil war, dann kann's für dich gefühlt der erste Platz sein. Also, ich finde, das ist immer tiefgründiger wie nur eine Floskel.
Ja, deswegen, ich suche immer das Tiefgründige in allem, das ist immer das Schöne.
Das ist es aber auch.
Lass uns anfangen mit Scaled, wie du gesagt hast. Ja. Scaled ist in meinen Augen gleich Beginner, Anfänger, Anfängerin. Ja. Das heißt, es ist so keine große Erfahrung mit dem Sport.
Ja,
sehe ich. Wobei ich natürlich jetzt noch ganz, also eigentlich müsste ich jetzt noch die Linie ziehen, was ist eigentlich Forescale? Weißt du, was ich meine? Diese Definition dessen, was ist denn der Mindest-Entry, den ich mitbringen muss, kapazitiv, leistungstechnisch, was sind die Mindestanforderungen für beispielsweise die Scaled-Kategorie?
Ja, bei den CrossFit Open gibt es ja mittlerweile Foundation. Das ist ja hinter
zum Beispiel. Das haben sie nochmal, ja. Und das finde ich gut. Das finde ich gut, dass es sehr, sowas sehr gibt, weil es so ein bisschen definiert, was musst du überhaupt können, in allererster Linie einen Sport auszuführen oder anzufangen. Ich gebe ein anderes Beispiel aus einem anderen Sport. Ich glaube, es ist immer eine gute Analogie. Zum Fußballtraining zu gehen, kann ja wirklich jeder und jede.
Ja, absolut.
So. Wenn ich das aber jetzt nicht hinkriege, über 2 Jahre des Trainings sauber und gerade gegen den Ball zu treten, dann wird mich mein Fußballtrainer auch niemals im Spiel aufstellen.
Richtig.
Und das ist ja schon mal eine klare Abgrenzung zwischen unserer Sportart in der Definition und anderen Sportarten. Es gibt meistens einen Trainer oder eine höhere Instanz in der Hierarchie, die akzeptiert wird in einem autoritären Status, der darüber oder die darüber entscheidet, ob ich überhaupt am Spiel teilnehmen kann und darf.
Ja, so. Sehe ich auch so.
Beherrsche ich die Spielregel nicht, ist ja der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin die erste Person, die dich des Feldes verweist. So.
Genau, absolut.
Und das sind so Kleinigkeiten. Es gibt Hierarchien und Instanzen, die darüber entscheiden, ob ich überhaupt daran teilnehmen kann oder nicht. Ja. So. Und nicht im Wettkampfgeschehen eingreifen kann, was eher so ein anderes Thema ist. Aber Mindestanforderungen, Max. Was denkst du, sind Mindestanforderungen jetzt für Scaled, grundlegende Bewegungsfähigkeit zum Beispiel, die ich mitbringen muss als teilnehmende Person, um überhaupt dort zu partizipieren?
Ja, wenn wir wieder so Richtung CrossFit Open denken, was jetzt einfach ein guter Aufhänger meiner Meinung nach ist, würde ich fast so sagen, diese neuen CrossFit Basic Movements wären ein schöner Start, wenn du die beherrschst, für eine Scaled-Kategorie. Heißt einen Deadlift, eine Push-Press, einen Squat, die typischen Easy Movements. Wie lange Training du dafür brauchst, das liegt bei jedem individuell. Ich habe Leute hier, die können das nach 2 Jahren. Ich habe Leute hier, die können das an Tag 1. Sprechen ist eine Scaled-Kategorie, kann auch mit ganz, ganz viel Arbeit im Hintergrund passieren. Die kann aber auch passieren, du gehst das erste Mal in eine CrossFit-Box und kannst Scaled starten, weil du einfach schon sehr viel Fitness mitbringst. Also auch sehr schwer zu definieren. Stell dir vor, jemand kommt aus dem Powerlifting zu dir und hat einen 300er Deadlift.
Ja.
Natürlich kann der in einer, stell dir vor, der meldet sich für einen Scaled-Wettkampf an und da kommt ein Deadlift-Workout dran an. Voll geil. Trotzdem kann er vielleicht noch keinen Pull-Up, weil er viel zu schwer ist. Trotzdem kann er vielleicht nur 10 Burpees in einer Minute, weil er keine Ausdauerfähigkeit hat. Also hier schon, da geht schon los, dass die Definition sehr, sehr schwer ist.
Sehr schwer, weil du gerade auch spezifische Dinge angesprochen hast, wenn jemand beispielsweise aus sehr kontinuumlastigen Sportarten kommt, ne, zu viel, sehr viel Kraft, aber wenig Ausdauer. Wenn wir mal unseren Sport nehmen, dann ist es, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, das haben wir vorweg jetzt gar nicht halt bestimmt, aber zu sagen, über welchen Sport sprechen wir eigentlich, dass wir da sagen, okay, der Functional Fitness Sport in seiner Form, so wie er jetzt auf der Verbandsebene, oder wenn wir sagen, okay, CrossFit als Unternehmen veranstaltet das, dass wir sagen, das ist eigentlich primär ein Ausdauer metabolisch orientierter Sport mit hin und wieder mal der absoluten Kraftabfrage, beziehungsweise die absolute Kraft erst mit höher steigenden Kategorien eine umso wichtigere Rolle spielt. Und umso kleiner und umso eher im Einsteigerbereich die Kategorie ist, die absolute Kraft keine so große Rolle spielt.
Tens- und Bewegungsdiversität darf einfach nicht vergessen sein.
Definitiv. Also es ist ein komplexer Sport mit viel komplexen, mit komplexem Regelwerk, mit komplexer Statute. Und eine Sache, über die ich letztens erst gestolpert bin, es ist mitunter der einzige Ausdauersport primär, der External Load mit involviert.
Ja, kann man fast so sagen, stimmt schon. HYROX jetzt mal nicht mitgenommen, aber HYROX zählt ja auch irgendwo in dieses Kontinuum.
Ist Functional Fitness Sport. Auch wenn die das jetzt als Fitness Racing benennen beispielsweise, was halt okay ist, es ist Racing mehr tatsächlich irgendwie in einem einzigen Setup, immer wieder konstant, ohne Variation. Sehe ich sehr nahe auch in dem Sport dran, aber muss ich aber anders halt. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Aber jetzt heute Thema Scaled. Wir haben die Bewegungsabläufe mal besprochen. Also ich zähle dazu die Foundations, so wie du sagst, die Fundamentals vom Air Squat, Burpee, Box, Step Up, so wirklich auch selbst ein Boxstepper, so einfach er auch klingt, ist für manche koordinativ schon eine Hürde, gar nicht so sehr auf die Box zu steigen, sondern wenn ich im Kurs als Coach manchmal vorzeige, guck mal, versucht mal so ein bisschen wie beim Tanzen rhythmisches Gefühl zu schaffen, die Schrittfolge anzupassen, immer alternierend zu steigen.
Ja.
Und dann siehst du Leute, die immer nur mit dem rechten Bein auf die Box steigen oder völlig konfus die Beine wechseln irgendwie. Ja. Ich weiß nicht aufgrund von was. Das sind Dinge, das ist Thema Effizienz ja auch.
Ja, ne? Absolut, zu 100%.
Und dann nächsten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, Max, ist leichte Gewichte. Also die Gewichte in ihrer Form. Jetzt kommt wieder natürlich die relative Betrachtungsweise. Was ist leicht? Leicht ist halt immer, wenn ich stark bin, dann ist leicht leicht. Also weißt du so, was?
Ja.
Das ist
halt in Relation zum Körpergewicht würde ich vielleicht sagen.
Ja, genau.
Also wir sprechen hier vielleicht von 50% deines Körpergewichts in einem Deadlift auf mehrere Wiederholungen bewegen.
Ja.
Dass man solche Gewichte in einem Workout-Setting bewegen kann, dann bist du qualifiziert, dich in der Scale-Division zu bewegen.
Ja. Ich würde mal beispielsweise auch bei dynamischen wieder anders. Wir haben auch in Scaled, haben wir ja oft auch dynamische Elemente mit drin. Also so eine Art Barbell Cycling. Das heißt, keinen One-RM Max Snatch oder Clean and Jerk, olympische Gewichthebenatur, sondern halt auch wieder, und das finde ich halt fehl am Platze im Scaled. Da würde ich, da ist die Technik nicht ausgereift, da ist viel zu wenig Wiederholungen sind getrainiert worden und so weiter.
Würde ich mir auch einfacher machen, definitiv. Ich würde das auch tatsächlich weglassen. Ist auch so, wie ich das Klassenprogramm hier bei mir gestalte, dass sowas definitiv nicht in Workout-Settings ankommt, weil der Großteil hier meiner Mitglieder scaled oder tatsächlich noch weniger Grundlage hat. Dementsprechend kommt sowas für mich auch nicht in Workouts dran, weil ich der Meinung bin, das muss nicht sein. Ich finde, Scaled-Athleten kann man... Wir haben auch andere coole Tools. Wir können Sandbag nehmen anstelle von Power Clean in einem Wettkampf, in einem Workout. Shuttle Runs, wir können Sleds, wir können Strongman-Elemente, wir können tragen, wir können sprinten, wir können springen, wir können Ergometer benutzen. Wir können hier so viel machen, wo wir noch kein Barbell-Cycling brauchen. Und sind wir ehrlich, schauen wir uns Scaled-Wettkämpfe an. Die Bewegungseffizienz, technische Ausführung etc. bei den Athleten meistens sehr, sehr, sehr schwierig.
Wollen wir ehrlich sein? Das deutsche Wording dafür heißt Scheiße.
Ja, definitiv.
Es sieht miserabel aus.
Nicht gut aus.
Voll. Und das ist keine Abwertung dafür, dass jemand antritt und sagt, ich mach das. Das muss man auch immer wieder differenzieren. Aber man muss auch die Kritik annehmen können und sagen, ey, du hast jetzt 5 anders. Lass die Leute mal als Profis ready machen und 70 Snatches mit sehr, sehr leichtem Gewicht.
Ja.
Die sehen auch nicht gut aus.
Aber die sehen anders nicht gut aus. Das ist definitiv nochmal eine andere Geschichte.
Genau.
Auf einem hohen Niveau macht man das Workout unbroken. So 75 Reps, ich traue mir auch zu, das auf höchstens 2 Sätze zu machen. Natürlich sieht das irgendwann nicht mehr aus wie ein Olympic Weightlifting Snatch, sondern es sieht mehr aus wie ein Kettlebell Swing, das wird irgendwann mal mehr Rounded Back Posture, das wird irgendwann mal mehr Armbewegung und so weiter und so fort, aber es wird eine Konstante behalten. Es wird kein absolutes wildes Herumgeschlage werden. Und wenn du das einem Scaled-Athleten gibst, dann wird das irgendwann extrem hässlich werden. Und das ist einfach nicht das Ziel einer Scaled-Division, meiner Meinung
nach. Genau. Also man sollte halt trotzdem immer noch die Verantwortung als Veranstalter, Veranstalterin oder wer auch immer das macht, im Kopf behalten oder einfach übernehmen, die Verantwortung tragen, zu sagen, dass, ich will jetzt nicht sagen, der Gesundheits- oder Verletzungsaspekt irgendwie
groß ist. Ich habe einen anderen Punkt. Pass auf. Auch die mentale Zufriedenheit der Athleten noch in den Vordergrund zu rücken.
Ja.
Wenn da immer Workouts geprogrammt werden, die den Athleten von Anfang an gegen die Wand fahren, ein schlechtes Gefühl geben, ihm kein Flow-Gefühl geben, ist die Chance sehr gering, dass er wieder Wettkämpfe machen wird. Heißt, dem Athleten auch ein gutes Gefühl zu geben, hat sehr viel mehr Effekt wie, ich programme da jetzt in den Workouts 75 Snatches, am Schluss stehen alle hier, machen Pressouts, haben danach Handgelenk- und Schulterschmerzen und kriegen danach auf Instagram noch 5 Kommentare gedrückt. CrossFit ist so scheiße, das sieht alles schlimm aus.
Ja.
Das sollten wir halt in der Geldkategorie unbedingt vermeiden.
Voll, bin ich dabei. So viel zum Thema, ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte, war neben den leichten Gewichten die komplexen Bewegungen. Alles, was natürlich im turnerischen, hohen, qualitativen Segment sich abspielt, wo du schon eine extreme, gute Basis brauchst, die Kraft an allererster Stelle.
Nicht und da geht es meiner Meinung nach schon mit einem Toast-to-Bar los, weil ein Toast-to-Bar ist schon meiner Meinung nach kein Scaled-Movement mehr. Das ist schon Movement, was für die meisten Menschen schon 1-2 Jahre Training benötigt, um es überhaupt mal freizuschalten. Ja. Also für normale Menschen ist ein Toast-to-Bar nicht zugänglich. Für normale Menschen ist ein Toast-to-Bar schon wirklich ein Skill, wo sie viel arbeiten müssen dafür.
Das stimmt.
Also definitiv hier. Ich glaube, und hier bewegen wir uns dann in die Kante. Wie verlassen wir die Scale Division und wie kommen wir in die Intermediate Division?
Ich glaube, ein Punkt fehlt uns noch und das ist halt die Basis der kardiovaskulären Ausdauer.
Ja.
Das heißt, da muss schon eine Grundlage sein. Also, wenn jemand, ich glaube, dass wenn jemand, und das ist etwas so, das sehen wir ja sehr oft, du hast es gerade anfangs genannt, Max, wenn jemand mit sehr, sehr starken Kraftwerten reinkommt, hat er natürlich ein relatives, der ist natürlich über. Relativ gesehen ist der überstark und dadurch fällt es ihm sehr einfach, dieser Person auch leichte Gewichte zu bewegen, die für uns absolut leicht erscheinen, die für andere vielleicht moderat sind oder eventuell sogar schwer. Ja. Und dann spielt die kardiovaskuläre Ausdauer wiederum eine etwas geringere Rolle, weil das Gewicht ist leicht. Es fordert die Person nicht ab. Setzt die Person auf den Ergometer, dann merkst du schon den Unterschied. Und ich denke, das sind die Komponenten, die in der Scaled-Vision halt getestet werden sollten. Absolute Kraft primär. Einfach, weil das ist etwas, da kann man die Leute daran messen. Ja. Ganz einfach. Man kann auch Scorings nehmen und Relationspunkte. Finde ich immer gut. Habe ich letztens mal was dazu ein bisschen was gesagt. Bin ich dafür, dass wir eigentlich noch eine Sache machen. Das Trainingsvolumen eines Scaled-Athleten oder einer Athletin. Was denkst du, wo bewegen die sich so im Schnitt?
Bis höchstens 5 Stunden, hätte ich gesagt.
Ja. Bin ich auch dafür. 3 bis 5, das sind so die normalen Klassgänger und Klassgängerinnen eigentlich, wo du sagst, das ist es.
Sehr schön. Ja, definitiv nicht mehr.
Ja.
Gut.
Abgehakt.
Der Sprung zu Intermediate.
Genau.
Ab wann verlässt du Scaled und wann geht's in Intermediate?
Harter Cut. Es gibt nur entweder oder.
Ja.
Nein. Ich glaube, lass uns wieder so ein bisschen die Punkte durchgehen, von mir aus. Technik. Also wo sehen wir das? Wir waren vorhin bei grundlegenden Bewegungsfähigkeiten und Kompetenzen. Ja. Jetzt geht es in die Technikerweiterung.
Ja.
Was müsste so hinzukommen? Einfach technischer
ich
Natur.
Ich bin der Meinung, du kannst als Intermediate-Athlet jetzt die Basic Gymnastic Skills, bedeutet Toast-to-Bar, Handstand-Push-Ups, einen Pull-Up, noch keine Muscle-Ups meiner Meinung nach.
Mhm.
Ich bin der Meinung, dass jetzt Gewichtheben funktioniert bis zu einem gewissen Maß. Lass es sowas sein wie 75% vom Körpergewicht Snatch, Körpergewicht Clean and Jerk, Back Squat Richtung 1,25, 1,5 Kilo Körpergewicht, Deadlift Richtung 1,75 bis zu 2 Kilogramm Prozent vom Körpergewicht. Ich bin der Meinung, dass jetzt auch eine höhere Komplexität in den Workouts stattfinden darf. Heißt, es darf jetzt auch mal ein Power Snatch, Toast to Bar, Bar Facing Burpee Workout sein. Es darf jetzt langsam mehr dahin gehen, dass es diese klassischen CrossFit Workouts sind. Aber es sind noch keine Muscle Ups, es sind noch keine Handstand Walks, es sind noch keine 1RMs unter extremer Ermüdung, es sind noch keine extrem hohen Loads, also noch keine, ich sage jetzt mal, 100 Kilo Snatches in dem
Rot. Ja. Es gibt die Leute, die halt 100 Kilo snatchen können. Ich glaube, das ist auch legitim, das ist in Ordnung, wenn jemand halt ein High-Power-Output-Athlet ist und halt stark ist oder aus dem Gewichtheben auch kommt oder aus sprintintensiven Sportarten, finde ich das vollkommen okay. Ja. Was mir aber lieber wäre, gerade in diesen olympischen Lifts zum Beispiel, wäre halt eine profiziente Technik. Also, dass die Grundtechnik so ist, dass wenn du die Athleten oder Athletin in dir anguckst als Coach, dass du sagst, ah, okay, guck mal, da ist ein Early-Armband, der ist aber nicht schlimm. Weißt du, so, der gehört halt zu dir. Guck mal, du hast eine schöne Parallelverschiebung.
Ja. So. Oder das Gegenteil, hey, der landet jedes Mal fast im Spagat.
So, genau. Also, das sind die profizienten Themen. Ich glaube, das fällt unter solide Grundtechnik. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und beim Gymnastics, ich finde deine Videos bei Instagram sehr, sehr schön, weil du bist du bist gut darin, auch Gymnastics nahezubringen, Max. Sehr Und das schön. Heißt, doch. Habt im Fokus, dass wenn es um Gymnastik auf der Intermediate-Ebene ist, dass es sich um Shaping handelt.
Ja,
das heißt, wie kriege ich den Hollow wirklich hin? Also weiß ich, was ein Hollow ist? Fühle ich den auch? Fühle ich den von der Zehenspitze bis in die Hand? So, ne? Und nicht einfach nur so, dass man da so komisch. Ich finde es immer lustig, die Leute sagen, mach mal Hollow Rocks. und dann legen sich alle auf den Boden wie die Käfer, weißt du?
Und wenn oder heben abwechselnd die Beine und die Arme und haben überhaupt keine Ahnung von der Shape wirklich, was im Rumpf passiert.
Ja, genau. Und das finde ich, das ist wichtig, dass man das verstanden hat. Und ich glaube, dass du auf ein Intermediate Level, je nachdem, wie lange du jetzt dabei bist, ich glaube, das braucht schon ein paar Jahre auf jeden Fall. Ja. Wenn nicht sogar 4 bis 5, würde ich mal so sagen. Dass man dort auch wirklich, dass man da auch gefestigt ankommt, je nachdem, was man für eine Vorerfahrung hat. Ja.
Ich finde vor allem jetzt diese Grenze Intermediate into RX und vor allem RX-Athleten, die dann wieder ins Intermediate zurückrutschen, weil sie dort eben kompetitiver sind, das finde ich ist die größte Diskussion, wo wir hier bei Wettkampfathleten führen müssen. Und ich finde zum Beispiel, wenn ein Athlet in der Lage ist, wir sagen jetzt mal 10 Bar Muscle Ups, Bodyweight Snatch, solide Work Capacity, also sagen wir mal aus Mann einen 7 Minuten 15 2K oder sowas, also solide Conditioning Base, kann alle Movements, kann alle Skills, dann darf er meiner Meinung nach nicht mehr in einer Intermediate-Kategorie starten.
Sondern dann müsste er schon in RX starten, meinst du?
Genau, dann müsste er schon in RX starten. Ja. Auch, und das ist immer das Krasse, wenn er sich vielleicht nicht qualifiziert, weil er es noch nicht zusammenfügen kann. Dennoch finde ich, überschreitet er hier eine Intermediate-Kategorie. Und ich finde, das definiert aber die Intermediate-Kategorie noch mal genauer. Der Intermediate-Athlet kann einfach noch nicht alles. Ja. Und der Intermediate-Athlet hat noch nicht komplett die RX-Fähigkeiten. Deswegen startet er weiterhin in Intermediate. Und ich finde, das ist der größte Diskussionspunkt an unserer ganzen Geschichte hier.
Ja, der Wechsel dann später quasi, ne? Wo wird sich mehr reingesneakt quasi?
Ja.
Eine Rückfrage noch zum Intermediate-Kategoriebereich, Max. Was glaubst du, Trainingsvolumen so in der Woche ungefähr?
Bis höchstens 10 Stunden? Höchstens.
Ja. Also quasi würdest du sagen, 5-mal die Woche zwischen 90 Minuten bis 120.
Genau so in die Richtung. Vielleicht auch Class plus hinterher noch Conditioning oder individualisiertes Kraftprogramm plus Class on top. Samstag mit Freunden trainieren, 2 Stunden mal am Stück oder sowas. Also etwas mehr schon als die normale Klasse. Du arbeitest an den High Skills, du arbeitest jetzt dran, Bar Muscle Ups, Ring Muscle Ups zu können, das Volumen zu akkumulieren. Du arbeitest dran, deine Squat-Werte, deine Snatch-Werte, deine Deadlift-Werte etc. zu pushen. Du arbeitest dran, deine Work Capacity zu pushen. Du hast aber schon alles im Grunde jetzt verstanden. Du hast schon eine Grundidee vom Pacing, du hast eine Grundidee von Workouts. Und so setzt sich dein Training dann auch zusammen. Ja.
Könnten wir sagen, während wir bei Scaled so schon sehr stark im GPP-Bereich sind, dass es mit Intermediate definitiv schon in den SSP-Bereich gibt?
Ja, definitiv würde ich so sagen. Außer du bist jemand, der mit einer riesen GPP kommt. Wenn du jetzt, also ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, gecoacht, was auch immer, die zu mir kommen und die straight einen Intermediate-Level-Athlet-Status haben, weil die kommen zu dir, du zeigst den Muscle-Up und sie können Muscle-Up. Die kommen zu dir und du zeigst den Power-Clean und sie können 100 Kilo Power-Cleanen. Ist natürlich, da steckt kein Training voraus. Die kommen einfach mit einer krassen Grundlage zu dir. Die sind sofort auf einem Intermediate.
Ich glaube, man muss aber auch Zuhörern auch sagen, die kommen ja nicht einfach so. Also die werden nicht so geboren.
Nein, natürlich. Die haben auch so 8 Jahre oder so was Training hinter sich. Die haben geturnt oder Leichtathletik gemacht oder sind wirklich ambitioniert ins Gym gegangen. Ein Beispiel, ein Freund von mir ist Zirkuskünstler. Der ist Zirkuskünstler. Dem habe ich einmal gezeigt, wie geht ein Kipping, nicht ein Kipping, sondern ein Butterfly-Pull-Up. Der hat auf 10 Minuten einen Butterfly-Pull-Up gelernt. Krass, ne? Ja. Also ist halt was anderes. Der hat halt Bewegungsgefühl. Der hat auch schon 10 Jahre Trainingserfahrung und der hat im Zirkus 6 bis 8 Stunden am Tag trainiert.
Ja.
Also der kommt nicht aus Sportneuling zu mir, sondern der kommt aus Profiathlet zu mir. Und kann einfach sehr viel schneller die Sportart switchen. Und das halt,
das ist immer begeisternswert, ne? Weil man sieht ja halt immer quasi nur so, guck mal, was der kann und wie schnell der das kann. Man aber man fragt nie und man geht auch nie in den Diskurs, über darüber zu sprechen und zu sagen, okay, wie sieht denn das eigentlich? Was hat die Person vorher gemacht?
Ja.
So, das fehlt. Und das finde ich schade. Das finde ich schade wiederum. So,
absolut, das ist super schade. Aber am Schluss ist es immer eine Grundlage. Also die wenigsten Leute kommen ins CrossFit und sind sofort gut. Die meisten Leute, die im CrossFit gut sind, haben eine geile Grundlage. Guti, letzte Kategorie, RX. Was denkst du?
Forderung. Ich würde mal sagen, also eigentlich all das, was der Sport an sich fordert, alles. Du musst alles können.
Ja.
Du musst alles unter Belastung können. Du musst die Resilienz und mentale auch Resilienz mitbringen, nicht nur physisch, sondern auch mental, so ein bisschen in den Pain hineingehen zu können, auf jeden Fall. Wobei ich da auch ganz großen Respekt habe, was manche im Skate-Bereich hinkriegen. Also wenn die, wenn die sich da abquälen. Ansonsten geht das schon in die Richtung schwere Gewichte. Das heißt, wir nehmen diese standardisierten beispielsweise 40 bis 60 Kilo schweren Gewichte für olympische Lifts für Frauen, 60, 80 plus für die Männer, inkludierte Standardbewegungen. Also all das, was das Portfolio CrossFit oder Functional Fitness abfragt.
Ring Muscle Ups, Hands and Walks, Strict Hands and Push-Ups, all the stuff here.
Ich finde ein gutes Sammelsurium an Movements bildet beispielsweise das IF3-Standardregelwerk ab, der International Functional Fitness Federation, weil die haben ja alle Movements mit Standards versehen, die in dem Sport Einhalt haben. Und da kann man mal reingucken. Ich glaube, es sind so 100 plus Movements.
Krass. Wow.
Aber es ist halt auch kategorisiert in Hang, Snatch und so weiter. Also nochmal separiert. Aber all das muss beherrscht werden.
Ja, sehe ich auch so. Sehe ich als sinnvolle, sehr, sehr sinnvolle Geschichte, weil das ist RX. Und auch wie gerade schon erwähnt, wenn du das erfüllst, aber zum Beispiel das einfach noch nicht zusammensetzen kannst, du noch nicht effizient genug bist, dann finde ich, bist du trotzdem aber ein RX-Athlet. Du darfst auch ein schlechter RX-Athlet sein. Auch das ist vollkommen in Ordnung, finde ich. Und das ist meiner Meinung nach so in die, das ist verpönt geworden. So, nee, ich mache nicht RX, weil da qualifiziere ich mich ja vielleicht nicht. Ja. Das, finde ich, ist ein ganz, ganz großes Problem, wo wir dann einfach in die Unfairness hineingehen. Weil es ist okay, wenn du dich nicht qualifizierst. Ich habe mich auch schon für viele Wettkämpfe nicht qualifiziert. Das ist in Ordnung. Wir müssen wegkommen davon, dass man eine Erfolgsgarantie hat. Natürlich hast du die als RX-Athlet, wenn du dich in den Intermediate anmeldest. Ja. Dann wirst du dich sehr wahrscheinlich qualifizieren, weil du stärker bist, weil du alle Skills beherrschst und so weiter und so fort. Aber ich finde, man darf auch strugglen. Man darf auch mal einen Rückschlag erleben. Man darf auch mal sich nicht qualifizieren. Das ist vollkommen okay.
Man muss das Learning daraus mitnehmen. Das ist das, was letztendlich dann zur Folge stehen sollte. Nick, was ich sehr oft sehe, Max, ist Technik und Bewegungsausführung ist selbst auf RX-Niveau manchmal sehr fragwürdig, weil das so dahingeprügelt ist, so ganz oft.
Ja, und ich finde, das ist aber dann der Unterschied. Ich sage jetzt mal, stell dir vor, ein Wettkampf Platz 1 bis 30, was Platz 30 von Platz 1 bis 5 unterscheidet. Oder Platz 20 bis 30 von Platz 1 bis 5 unterscheidet. Das ist Technik, das ist Bewegungsqualität, das ist Effizienz. Und das siehst du, gutes Beispiel, ich war jetzt vor 2 Wochen beim Swiss Throwdown. Wir hatten im ersten Workout ein sehr hohes Volumen an Legless Rope Climbs. Und dort hast du einfach extreme Unterschiede in den Scores gesehen. Also wir sind Zweiter geworden in dem Workout. Wir haben, ich würde behaupten, eine sehr gute Legless Rope Climb Kapazität gehabt. Der erste Platz war 5 Sekunden von uns weg. Also es war ein super closes Race. Aber zum Beispiel in Heat 2 und 3, also Platz 30 bis 20 und Platz 20 bis 10, haben jeweils nur 1 bis 2 Teams überhaupt gefinisht. Also sind gar nicht in der Lage gewesen, innerhalb der Timecap fertig zu werden, weil hier die Kapazität für dieses High-Skill-Movement nicht gegeben war, weil die Bewegungstechnik nicht gegeben war, weil die Oberkörperkapazität nicht gegeben war, weil auch das Pacing nicht gegeben war. Es waren in Summe, glaube ich, 15 oder 20 Legless Rope Climbs für 2 Personen. 20 waren es tatsächlich. Mhm. Was halt schon viel ist, was man halt schon erstmal einen smarten Weg braucht, das steuern zu können. Und das macht dann eben den Unterschied, schaffst du es, RX mitzumachen oder schaffst du es, RX zu gewinnen?
Glaubst du, das ist jetzt die Frage, das ist, ich glaube, man kann jetzt aus 2 Perspektiven drauf gucken. Wenn du dieses Beispiel gerade geschildert hast, würdest du sagen, boah, ist schwierig, ohne das jetzt irgendwie. Na, ich probier's mal. Stell dir vor, du hast jetzt ein Workout X oder einen Test, egal wie. Nehmen wir mal jetzt das Beispiel, was du genannt hast. Nur 5 von 30 schaffen beispielsweise in dem Setup und in dem Timecap, was vorgegeben ist, diesen Test zu erfüllen.
Ja.
Nehmen wir mal an, die Mitte schafft das irgendwie knapp am Timecap vorbei und dann hast du am Ende noch den Rest, das Drittel, was irgendwie komplett hinterherhängt. Würdest du eher sagen, das Problem sind die Teilnehmenden an dieser Kategorie? Oder das Problem ist die Perspektive und die Einschätzung des Veranstalters bzw. Rammers, das ordentlich so zu gestalten, dass es für die Kategorie passt. Glaubst du, dass wenn der Test nicht so anspruchsvoll gewesen wäre, wie er gewesen ist, nehmen wir mal an, das Lackl ist Rope Climbs Volumen wäre geringer. Ja. Glaubst du, dass das Leaderboard wesentlich unterschiedlich ausgefallen wäre?
Kann möglich sein, weil es dann wieder mehr ein Fitness-Test, dann wird es ein Pure-Fitness-Test. Mhm. Ich sehe das aus zwei Perspektiven. Du hast ja für große Wettkämpfe immer einen Qualifier. Ich finde, im Qualifier siehst du im Grunde schon mal, was können die Athleten. Mhm. Ich war vor 4 Wochen bei einem Wettkampf, Nürnberg Throwdown, ich würde jetzt sagen, für deutsche Verhältnisse so mittelgroßer, gab auch schon Preisgeld und alles. Im Qualifier hatten wir einen Hang Clean and Jerk und ich glaube, ich hatte da zum Beispiel 127 oder sowas, Hang Power Clean and Jerk. Also man wusste so ungefähr, wie man die Athleten einschätzen kann und im Finale gab es eine Clean Ladder bis 150 Kilo. Ich glaube, einer hat sie geschafft und 3 Leute, ich bin auch da rangekommen, sind bis zur 150 Kilo Bar gekommen. Der Rest ist früher rausgedroppt. Hier würde ich fast behaupten, okay, ich habe in dem Qualifier gesehen, wo stehen die Athleten, vielleicht brauche ich das nicht bis 150 Kilo machen. Mhm. Bei einem Swiss Throwdown, wir hatten ein pull-intensives Workout, wir hatten einen, das ging mit 30 Chest-to-Bar oder 40 Chest-to-Bar los, into Row, bla bla. Man hat gesehen, Leute haben eine gewisse Pull-Kapazität. Da finde ich, war es wieder eher gegeben, Challenge, die mit einem Legless Rope Climb Workout in Kombination mit Row und Toast-to-Bar und Power Cleans war das tatsächlich. Da fand ich das okay. Mhm. Ich bin auch immer ein Fan davon, Workouts attraktiv zu gestalten für die Athleten und für die Zuschauer. Und es war einfach, unser Heat war cool, weil Racing entstanden ist. Es ist entstanden, hey, Head-to-Head, man konnte die Bar advance in jeder Runde, man konnte taktieren, wie man das mit dem Partner macht, wann man wechselt. Wir haben zum Beispiel wir haben irgendwann so gemacht, dass nur noch einer rudert, dass wir auf dem Rudergerät nicht mehr gewechselt haben, dafür der andere nur noch Power Cleans macht, dass wir Zeiten rausholen konnten. Und so ist Racing entstanden. Somit war das halt ein sehr attraktives Event zum Zugucken. Entsprechend fand ich, war es hier sehr gut gewählt, auch wenn viele Teams ins Timecap gerannt sind, weil es damit aber trotzdem ein attraktives Racing war.
Okay. Ja, das ist der Unterhaltungsfaktor auf der anderen Seite.
Ja, der Unterhaltungsfaktor war einfach sehr richtig. Das fand ich sehr cool.
Dann nochmal ein zweites Beispiel. Wir haben ja den German Throwdown jetzt gehabt vor einer Woche. Zwei Wochen jetzt schon. Ja.
Selbes Wochenende mit der Swiss Throwdown.
Es gab den Cut am Ende.
Ja.
Und hast du mitbekommen, das letzte nach dem Cut, das Event?
Ich weiß es, glaube ich, ja.
Es waren 20 Ring Muscle Ups.
Ja.
Plus, ich will jetzt nicht lügen, ich habe es vergessen. Ich, Thruster, genau.
Ja. Ich auch, ja.
20 was am Ende? Shit. Ich weiß es nicht, will nicht lügen.
Okay, egal.
Findest du es, dass es zum Beispiel sagst, okay, jetzt hast du den Attraktivitätsfaktor mit drin, jetzt packst du 20 Ring Muscle Ups als letztes Event mit rein und bei der Elite ging es gut durch, relativ. Ab den Masters war es ein relativ großer Struggle schon.
Ja, auch hier, finde ich, kannst du über den Qualifier feststellen, ist das eine Chance da, dass die das können oder ist keine Chance da, dass sie das können. Und wenn du natürlich, also bei einem Master, das ist jetzt nochmal eine andere Geschichte, sind 20 Ring Muscle Ups einfach verdammt viel. Ja. Für eine Elite RX-Kategorie, ein normales Alter, keine Masters-Kategorie oder auch Team-Kategorie, finde ich das okay. Da ist das okay, auch wenn das jemand splitten muss. Auch wenn das jemand auf 4 Sätze tatsächlich splitten muss, ist das auch noch okay. Aber wenn das jetzt in der Master-Kategorie da reinrennt und die 20 nicht mal mehr gefinisht werden können, dann war es auch ein too much für mich.
Ja. Das ist halt lustig. Das ist halt, wenn du aber vorher im Qualifier keine Ring-Muscle-Ups abfragst, dann ist es auch schwierig, das zu bewerten.
Absolut wahr, absolut wahr.
Und mittlerweile kennen wir die Problematik auf den höheren Leveln, dass man versucht, als Wettkampfveranstalter den Qualifier-Zeitraum zu reduzieren.
Ja.
Damit natürlich verständlicherweise und auch vollkommen nachvollziehbar Athleten und Athletinnen entlastet werden innerhalb der Saison. Ja. Und dann denke ich mir so, tut euch doch zusammen, Veranstalter und Veranstalterinnen. Tut euch doch zusammen, so wie der French und der Strength in Depth.
So. Super coole Idee gewesen, fand ich auch sehr geil. Absolut.
Tut euch zusammen, schmeißt was in den Pot. Von mir aus auch 5 Qualifier-Workouts.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Und nicht 3, sondern 6 von mir aus. Es ist egal. Aber gebt den Leuten einen bestimmten Zeitraum, dass sie das immer wieder einbauen können. Eventuell, dass es in ihr Training passt. Auf der anderen Seite hast du die Möglichkeit, daraus einfach einen viel, viel größeren Pool an Leuten zu haben. Und die Leute sollen sich dann mit ihren Qualifier-Workouts entsprechend bewerben bei dem Wettkampf, wo sie starten wollen.
So. Es gab ja auch schon Wettkämpfe, die zum Beispiel gesagt haben, hey, du kannst Quarterfinal-Workout XY-Score benutzen als Qualifier.
Ja.
Das hatten wir bei Botches Classic zum Beispiel.
Stimmt.
War dann unglücklich, weil ich mein Video schon gelöscht hatte. Musste es trotzdem nochmal machen.
Mann, aber siehst du, aber das stimmt, du kannst ja auch die Quarterfinals dann eben beispielsweise als ja. für die
so was, wenn klar definiert ist, hey, alle CrossFit-licensed Veranstaltungen können alle Quarterfinal-Workouts benutzen aus Qualifier, dann machst du die einmal im Jahr, wenn die Quarterfinals sind, filmst die ordentlich, achtest zu 1000%, dass deine Standards eingehalten sind, hast einen ordentlichen Judge bei dir und dann hast du einen Grundstock an Qualifier-Workouts. Und wenn jetzt ein Event sagt, hey, da machen wir on top noch einen zweiscorigen zweiten Qualifier dazu, dann machst du den noch, dann reichst du das Quarterfinal plus den zweiscorigen Qualifier mit ein, hast drei Scores, hast die Athleten entlastet und hast trotzdem cooles Leaderboard.
Was ich denke, ist beispielsweise, was man auch machen kann, ist, aber da sind wir jetzt schon wieder weg eigentlich von den eigentlichen Kategorien, aber am Ende ist es hoffentlich, wenn uns jemand zuhört, dass das ein kleiner Anreiz ist. Selbst wenn jemand sagt, okay, ich habe das Open Workout oder das Quarterfinals Workout gemacht und ich habe den Score und ich möchte es aber nochmal machen, dann kannst du es ja trotzdem nochmal machen.
Cool, darfst du ja, voll.
So, und reich es ein. Also wenn du Bock hast, die alle vier, fünf nochmal neu zu machen, dann mach sie doch nochmal neu. Voll.
Aber wenn du sie nicht nochmal machen möchtest und du weißt, das reicht, dann ist es cool, dass du den benutzen kannst.
Voll.
Bei mir zum Beispiel, da war das damals das Workout 120 Wallballs, 120 K Row, was ich dann nochmal machen musste, weil ich das Video nicht hatte. Hm. Und es war tatsächlich dann auch wieder besser. Also der Score war dann tatsächlich auch deutlich schneller, weil ich zum Beispiel früher wusste, wann kann ich meinen Row-Finish-Kick starten. Ich habe die Wallballs am Broken gemacht und beim ersten Mal, wo ich es bei den Quarterfinals gemacht habe, habe ich den Finish-Kick so bei 70, 80 Kel gestartet. Hm. Beim Redo, was dann, glaube ich, 4 Monate später oder sowas war, habe ich meinen Finish-Kick schon nach 30, 40 Kel gestartet und habe mir gedacht, okay, go for broke und schau, was passiert. Hm. Also auch das kann dir auch als Athlet mal helfen und auch mental mal helfen, dass du sagst, okay, hier mal ein Redo zu machen, das nochmal machen, das ist schon cool. Das ist schon eine coole Sache.
Bin ich voll dabei. Abschließend, RX, um da nochmal eigentlich jetzt für Elite brauchen wir nicht ausdefinieren, definitiv nicht. Ich glaube, haben wir schon gesagt, das ist so eher so Sanctionals-Niveau beziehungsweise Regionals-Niveau, was wir da sehen, auch wenn es da einen großen Gap gibt.
Da habe ich noch einen coolen Punkt. Jetzt in einer Woche oder in 2 Wochen ist der Oslo Throwdown, glaube ich, heißt er.
Ja.
Und die haben eine Elite-Kategorie definiert, für die du dich bewerben darfst, wenn du mal bei einem Semifinal oder bei den Games warst. Sowas finde ich zum Beispiel ganz cool. Das ist ein sehr klarer Standard. Ja. Das schließt automatisch aus. Okay, wenn du da hinkommen möchtest, dann bist du Profiathlet. Ich möchte sehen, dass du bei den Semifinals warst. Dann darfst du dich dafür bewerben und dann kannst du hier starten. Das finde ich ein cooler Punkt. Dann finde ich es cool, wenn zum Beispiel sowas wie der French Throwdown einen Qualifier macht und Platz 1 bis 20 ist Elite, Platz 20 bis 40 ist RX. Sowas finde ich auch wieder cool.
Das gebe ich dir recht. Aber da ist dann wiederum so, die Grenze. Ich finde das finde ich immer schwierig mit diesen Arten Cuts, weil das hängt ja auch am Ende wieder damit zusammen, so wer bewirbt sich denn da, weißt du? Wer,
genau, vollkommen.
Es ist alles so schwierig, mein Gott.
Absolut schwierig.
Ich bin aber nebenbei, bin ich gerade dabei, weil ich gerade nur krank war, habe ich es nicht fortgeführt. Ich habe ja schon ein Instagram-Reel-Video rausgebracht zu diesem Thema. Okay. Und das ist lustig, fällt mir nur gerade ein, dass wir zum Thema Level und Ebenengestaltung dessen. Und ich werde jetzt in den nächsten Wochen, gehe ich nochmal einzeln auf die einzelnen Positionen ein. Cool. Man definiert es auf der Verbands- und Landesebene, anders. Ja. Auf der Verbandsebene definiert man das nicht in Scaled, Intermediate oder Elite oder RX, sondern man geht in dieses Standardverbandskonzept hinein, indem man sagt, du hast lokale Veranstaltungen, die lokale Athleten und Athletinnen abholen. Du hast auf der Bundesebene oder auf der Landesebene beispielsweise Veranstaltungen, wie beim Fußball, wo du sagst, quasi
Bezirksklasse mit der Liga sozusagen aufzusteigen. Ja.
Landesklasse, dann Regionalklasse, dann hast du die nationale Ebene und darüber hinaus geht es dann in die internationale Wertung hinein. Und ich glaube, das ist etwas, woran wir uns viel, viel mehr orientieren müssten, dort diese Normen zu schaffen und Grenzen zu bestimmen, einfach auch so für die Regulierung des Sports.
Man könnte sich auch so Geschichten vorstellen wie im Tennis, dass es eine Rangliste gibt oder sowas. Ich glaube, es gäbe schon noch andere Möglichkeiten, wie man das erfolgreicher gestalten könnte. Stell dir vor, Platz 1 bis 100 in Deutschland sind Rangliste RX, Platz 100 bis 400 sind Rangliste Intermediate, 400 bis Open End ist Rangliste Scaled, was auch immer, einfach nur in den Raum geworfen, aber so eine Kategorisierung könnte einfach Sinn machen. Und dann hat man eine klare Abgrenzung und dann, wenn du halt, stell dir vor, du bist bei den Open 80er geworden, dann bist du halt RX-Kategorie und dann musst du halt für den German Throwdown, wenn du da mitmachen möchtest, in der RX-Kategorie starten und darfst nicht mehr in die Intermediate-Kategorie gehen. Auch wenn das vielleicht heißt, dass du dich bei 30 Quali-Plätzen nicht qualifizierst.
Weißt du, was ich da aber schwierig finde? Das muss man, glaube ich, auch einfach in den Raum werfen. Man nimmt ja auch an Leistung manchmal ab. Stell dir vor, du warst RX.
Dann darfst du halt bei der nächsten Jahresüberprüfung, lass es wieder die CrossFit Open sein oder was auch immer, dann hast du halt in dieser Jahreskategorie nur Platz 100 bis 400 geschafft und bist dann Intermediate. Obwohl, das hat natürlich auch wieder Lücken, dann gibt es Leute, die machen dann die Open bewusst langsamer, dass sie in die Intermediate-Kategorie rutschen, dass sie Intermediate competen dürfen das Jahr. Bin ich mir sicher.
Das ist halt echt tricky, ne? Weißt du, wer das mal gut gemacht hat? Ich glaube, der Italian Showdown. Ja. Kannst du dich erinnern?
Ich war da auch qualifiziert und dann gab es Corona, deswegen war ich dort nie, aber ich hätte den auch schon mal gemacht.
Die haben das, glaube ich, die machen das so, dass du am ersten, du gehst dahin, also du gehst hin und am ersten Tag gibt es irgendwie 1, 2, 3 Workouts, keine Ahnung. Du wirst getestet und dann wirst du am Tag 2 und 3 wirst du neu kategorisiert.
Genau.
Das finde ich auch spannend.
Finde ich auch geil. Voll finde ich auch cool. Genauso wie gesagt, diese Quali, du hast einen. Stell dir vor, ein Throwdown hat 80 Quali-Plätze, jeder meldet sich an, Platz 1 bis 20 RX, Platz 20 bis 40 Intermediate, Platz 40 bis 60 Scaled.
Und was finde ich auch cool. Ja, jetzt zum Abschluss, wir kommen zum Ende, nochmal ein bisschen Brainstorming einfach. Was hältst du von folgendem Ansatz zu sagen, weil etwas, was für den Rahmen bestimmt, finde ich, ist, das Übungsportfolio beispielsweise im Scaled muss in Anführungsstrichen unattraktiv sein für höher, sag ich mal, leistungsfähigere Athleten und Athletinnen. Also es darf, wie du schon gesagt hast, es darf keine Toast-to-Bar geben. Das darf es nicht geben, weil es ist, oder Wallballs, hast du nur 4 und 6 Kilo. Es gibt keine 6 und 9 oder schwerer. Dass man alleine durch die Übungsauswahl viel definierter und funnelt.
Geht halt in die Eigenverantwortung des Athleten. Ich glaube, ich bin irgendwie weggekommen, immer an das Gute im Menschen zu glauben. Ich glaube, dass es trotzdem Leute gibt, die sagen, boah, dann gewinne ich halt einfach da, das ist mir egal, dann melde ich mich trotzdem da an.
Das wird's geben. Genau, jetzt nochmal ganz krasses Ding, off-topic. Dubai Championship.
Ja.
Hast du mitbekommen?
Ich habe es gelesen, ich weiß es nicht, was es genau war.
Ich weiß nicht, wer es war, also ich habe es nicht weiter recherchiert, aber ein Athlet hat anscheinend bei den Männern im Feld sein Video so gecuttet, dass er, glaube ich, anstatt 5 Push-Press immer nur 4 gemacht hat und einen 5. Rap reingecuttet hat, quasi. Ja, am Ende besser im Leaderboard dazustehen.
Ja, das ist brutal.
Er war immer noch am Ende auf Platz 43 oder 44, also außerhalb der Quali-Line. Und dann haben sie ihn trotzdem rausgelöscht, natürlich, selbstverständlich.
Ja, voll, macht schon Sinn.
Aber warum machst du sowas?
Ja, okay, überleg mal, wie viel Geld, wie viel Prestige hängt da dran, wenn du dich für so einen Wettkampf qualifizierst? Wir hatten die Diskussion letztes Mal mit Steroids. Wir hatten diese Diskussion. Ich bin ein solider RX-Athlet, der auf nationalem, internationalem Niveau so ein bisschen mitcompeten kann. Ich stelle mir jetzt vor, pass auf, nach Nürnberg, Swiss Throwdown, ich habe nur durch diesen Throwdown Coaching-Anfragen bekommen. Ich habe Athleten aufgenommen, ich verdiene jetzt faktisch wirklich mehr Geld, weil ich bei diesem Wettkampf gut war. Ich hau mir jetzt eine 3-Monats-Steroid-Kur rein, krieg meine Schwachstelle, ab Maximalkraft auf die Kette und gewinn nächstes Jahr im Team German Throwdown. Das gibt mir 10 Coaching-Anfragen. Das sind im Jahr 25.000 Euro oder mehr. Ja. Das ist sowas von viel krass Kohle. Das gibt mir Sponsoring, das gibt mir Prestige. Das ist so eine krasse moralische Frage.
Ja.
Du merkst, das Thema triggert mich ganz schön. Dass man halt sagen könnte, hey, ich kann nachvollziehen, warum der das macht. Genauso kann ich nachvollziehen, warum sich jemand mit Doping beschäftigt. Weil da.
Aber am Ende bist du immer noch der Loser, denn du hast dich noch nicht mal in die Top-Qualifizierungsplätze reingesneakt.
Ja, weißt du? Also ich könnte es moralisch einfach nicht. Ich könnte das nicht. Ich könnte noch nicht mal, wie gesagt, irgendwie ein Testo-Replacement-Therapy oder sowas nehmen, weil ich hätte immer ein schlechtes Gefühl dabei. Aber ich kann jeden mittlerweile eher verstehen, der das macht. Ja. Schau dir mal diese ganze Social-Media-Welt an. Schau dir mal ESN zum Beispiel an, welche Leute von ESN gepusht werden und was die für fette Werbeverträge mittlerweile bekommen. Ja. Schau dir mal an, wenn du 200.000 Instagram-Follower hast, weil du krass aussiehst, weil du einfach einen Steroid-Cycle dir reingeballert hast und wie viele Leute deine Produkte dann anfangen zu kaufen, wie viel Sponsorship du bekommst. Und genauso ist es halt auch mit sowas wie Dubai. Wenn du dich dafür qualifizierst, weil du dich damit so ein paar Raps reingesneakt hast, hast du halt einfach ein ganz anderes Ansehen in der Welt. Deswegen, ich kann es irgendwo leider nachvollziehen, dass Menschen so reagieren.
Ich habe einen guten, ich gucke in die Glaskugel, ich sehe unser nächstes Thema jetzt schon vor Augen. Ich finde das gut, so die Auswirkungen von Social Media und die Wahrnehmung in unserem realen Spektrum. Ja. So ein bisschen, ich habe ein paar Ideen dazu.
Das hat in meinem Kopf auch gleich viel freigeschaltet.
Das ist sozusagen gut, das machen wir. Wir sprechen über Subjektivität, Objektivität und so weiter. Finde ich und mega.
Auch den Druck, der mit dem Ganzen einhergeht.
Ja, voll geil. Das machen wir nächstes Mal. Leute, seid gespannt. Wir haben ein bisschen was gespoilert und geteasert.
Leute, stellt uns auch schon Fragen dazu, wenn ihr Bock habt.
Ja, also definitiv. Ich würde gerne mal ins Outro gehen mit dir. Max, was ist wichtig? Was sollen die Leute jetzt noch mitnehmen hier von uns? Also, es gibt Kategorien. Wir haben alles genannt. Spult zurück, hört es euch an. Nehmt es auf. Ja. Ansonsten, wir sind hier bei einem Podcast, Leute. Entweder bei YouTube, bei Apple, bei Spotify. Gebt uns Likes, gebt uns Kommentare, hinterlasst eure Fragen unten. Abonniert den Kanal, glaube ich. Ganz wichtig.
Mein Abschlusssatz, seid fair zueinander. Meldet euch einfach für eure Kategorie an. Es ist okay, wenn ihr mal keine Quali schafft. Es ist okay, wenn ihr mal struggelt. Aber seid einfach fair zu den anderen und macht nicht für viele andere die Sportart unzugänglich, weil ihr euch immer eine Kategorie zu niedrig habt.
Das war's. Ich danke dir, Max. Ich wünsche dir einen schönen Einstieg ins Wochenende. Der Podcast kommt wie immer am Sonntag.
Und lasst uns Einstieg ins Wochenende. Es ist Donnerstag, mein Freund.
Ja, bei der Aufnahme. Die Leute stecken schon ganz tief im Wochenende drin, wenn die uns hören.
Ja.
Das ist so. Also, cool. Bis dann, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Outro. Tschüss. Lass mal durchlaufen. Na, wo ist es?
Ja.
Kommt nicht. Doch. Jetzt
kommt es. Jetzt ist es da.
Jetzt geht's.